Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Zwei Tage, fast zwei Tage, sind schon gespielt in Jian, im Jian Grand Prix. Und wir haben schon das eine oder andere wirklich interessante Ergebnis. Und wir müssen uns weiter Sorgen um unseren australischen Freund machen. Hallo Christian.
Bin ich der australische Freund?
Hallo. Nee, Andreas. Das ist die falsche Begrüßung. Aber du bist nicht der australische Freund. Du bist der Berliner Freund.
Aber ja, müssen wir tatsächlich. Es wird ein steiniger Weg zurück für den guten Neil Robertson.
Neil Robertson hat nämlich heute in der ersten Runde oder in der zweiten Runde am Ende war es gegen Yun Zijun mit 2-5 verloren. Wir haben gestern oder vorgestern in unserer Vorschau haben wir schon dieses Match angemarkert und haben gesagt, es ist einfach wichtig, dass Neil Robertson so langsam aber sicher mal wieder Matches gewinnt. Es hat sich herausgestellt, er gewinnt sie noch nicht.
Nee, nicht wirklich. Er hatte ja in dieser Saison bisher noch kein Match verloren. Das war ja das Kuriose, selbst bei der Championship League, als er ja seine Gruppe gewann, gab es zwar einen Unentschieden, aber er hat alle Matches gewonnen und konnte ja dann nicht weiterspielen wegen den Terminkollisionen, wenn man so möchte, wo er dann in China war und passenderweise China jetzt auch der Ort seiner ersten Saisonniederlage mit einem relativ klaren 2-5 gegen Yuan Zijun. Das Match war gerade gegen Ende deutlich umkämpfter, als es das Ergebnis jetzt aussagt, aber Yuan Zijun hat eben die knappen Geschichten dann für sich entschieden und vor allem taktisch die Oberhand behalten und so Neil Robertson dann relativ deutlich dominiert. Und das ist durchaus mal ein Fingerzeig, denn Neil Robertson wird in dieser Saison einiges zu tun haben, um zu versuchen, wieder in Richtung Top 16 zu kommen. Und dass das ein harter Weg zurück ist, das wird er spätestens jetzt dann, also er wird das auch vorher schon gewusst haben, aber spätestens jetzt wird das dann endgültig wissen, denn ja, so solche Niederlagen so früh in Turnieren, die darf man sich dann eben nicht allzu oft erlauben.
Eine der großen Stärken von Neil Robertson war ja, Century Breaks aus jeder möglichen Situation und aus jeder möglichen Lage zu machen. Diese Fähigkeit scheint er wirklich komplett verloren zu haben, weil er macht die Punkte und er hat hier zwei höhere Breaks gehabt, ein 52er und ein 92er Break, aber diese Selbstverständlichkeit geht ihm inzwischen komplett ab.
Ja, das ist halt dann irgendwann ein Teufelskreis, aus dem man schwer wieder rauskommt, wenn es dann erstmal nach unten geht und da wieder durchzubrechen und wieder den Schritt nach oben zu bekommen, das ist dann halt enorm schwierig und Neil Robertson ist jemand, der ist darauf angewiesen, dass sein Spiel funktioniert, so wie es ist. Er hat kein überragend gutes B-C-Spiel, wie es eben andere Topspieler inzwischen drauf haben, wie ein Mark Allen, wie ein Judd Trump, wie ein Mark Selby, der noch mit seinem G-Spiel um Titel mitspielen kann oder auch ein Ronnie O'Sullivan. Das fehlt Neil Robertson, das fehlt einem Sean Murphy ja auch, das fehlt noch ein paar weiteren Spielern in der Top-Riege, Jack Lisowski kann man da auch nennen. Und Neil Robertson genauso. Wenn alles funktioniert, ist er einer der am attraktivsten Snooker-spielenden Leute auf diesem Planeten. Und wenn es dann eben nicht so läuft, und das wird jetzt in den nächsten Monaten nur über den Kampf gehen bei ihm auch, um wieder in Form zu kommen, um einfach auch Selbstvertrauen zu kriegen, weil dafür braucht man auch Siege, um einfach wieder in diesen Schwung nach oben zu kommen, um Selbstvertrauen zu kriegen. Und dann, bin ich mir sicher, klappen auch die Centuries wieder. Aber das ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das ist ein Merkmal von ihm, was man in den letzten Monaten jetzt nicht mehr so zu sehen bekommen hat und sicherlich dann eben auch ein Fingerzeig, warum er in dieser Weltranglistenregion steckt, in der er jetzt ist.
Ich möchte nochmal gerade darauf zurückkommen. Es gibt ja diverse Beispiele von Spielern, die irgendwann mal weg waren, dann wieder hochgekommen sind. Mark Williams zum Beispiel ist ein ziemlich gutes Beispiel. Der war 2008, nachdem er gegen Ronnie O'Sullivan verloren hat, das war dieses Match bei der WM, als Ronnie O'Sullivan das Maximum gespielt hat, ist aus den Top 16 rausgeflogen. Damals waren die Top 16 dann auch wirklich ein ganz, ganz großes Ding und hat lange gebraucht, um seine Form wieder zu finden und hat dann spät in seiner Karriere wieder Weltmeisterschaft gewonnen. Ich meine, das ist ein absolutes Freak-Beispiel in diesem Fall. Aber es gibt ja Spieler, die zwischendurch wirklich eine Schneise in ihrer Karriere erreicht haben, wo man sagt, jetzt wissen sie nicht mehr, wo sie lang gehen sollen. Und dann haben sie auf einmal wieder den richtigen Weg gefunden. Momentan mache ich mir ein ganz kleines bisschen Sorgen bei Neil Robertson, weil ich habe Neil Robertson in den letzten 10, 15 Jahren nicht als den Typen kennengelernt und vielleicht widerspricht er mir da, vielleicht belehrt er mich eines Besseren, der wirklich nochmal ins Grundsätzliche geht, der vielleicht nochmal sagt, ich muss vielleicht nochmal mein Spiel komplett neu aufbauen.
Das wird er, glaube ich, auch jetzt so in der Form nicht mehr machen. Neil Robertson ist auch schon 42, sieht man ihm nicht an, aber er ist es tatsächlich. Also er ist nicht mehr im Frühling seiner Karriere. Der ist seit Ende der 90er unterwegs auf der Tour teilweise, hat seine Tourkarte Anfang der 2000er bekommen. Also der ist lange, lange unterwegs. Also wenn man da jetzt selbst davon sprechen würde, dass es jetzt nach unten geht irgendwann weiter in den Rankings und er nicht wieder zurückkommt, hat er immer noch eine famos gute Karriere hingelegt. Also da ist er niemandem was schuldig. Ähnlich wie Mark Williams. Aber ich halte es durchaus für möglich, weil insgesamt ist er einfach ein zu guter Spieler, um komplett von der Bildfläche zu verschwinden und dann wirklich nach unten durchgereicht zu werden. Also wie jetzt ein Stephen Hendry dann zum Beispiel gegen Ende, bei dem ja gar nichts mehr lief. Also so sehe ich das jetzt nicht. Er wird sicherlich nicht unbedingt derjenige sein, der jetzt nochmal an seinem Spiel was ändert, aber ich kann mir vorstellen, dass er an seiner mentalen Einstellung vielleicht was macht, was ja auch viele Spieler getan haben in den letzten Jahren, dass sie sich einfach psychisch nochmal oder auch von einem Trainer irgendwie einfach nochmal mental anders präparieren lassen für diese Main Tour, die ja deutlich schwieriger und vor allem auch deutlich komplexer geworden ist, als sie das noch vor 20 Jahren war. Das würde ich ihm schon zutrauen. Ding Junhui zum Beispiel ist ja auch jemand, der nicht mehr das zeigt, was er vor 15 Jahren gezeigt hat, aber der spielt immer noch oben mit und der ist für gute Turniere, ja, ist es möglich, ihm, dass er gute Turniere spielt. Und genauso sehe ich das bei Neil Robertson auch. Also der wird noch Titel holen. Der wird nicht jetzt von der Bildfläche verschwinden. Das wäre auch sehr schade. Und ich traue ihm das absolut zu, dass er zurückkommen kann. Es war jetzt halt auch, ist auch noch viel zu früh in der Saison, um jetzt in die Richtung zu spekulieren. Bei ihm war sehr viel los, das darf man halt auch nicht vergessen, in den letzten 2-3 Jahren privat. Neben seinen Spielsuchtgeschichten, die ja auch immer wieder mal hochkommen, hatte er ja noch andere Probleme mit Krankheitsbedingungen mit seiner Frau, dann das Heimweh nach Australien. Also da kommt eine ganze Menge zusammen und wenn er das ein bisschen sortiert kriegt, dann bin ich mir sicher, werden wir auch wieder einen anderen Neil Robertson sehen. Wir müssen, weil dazu ist er einfach ein zu guter Spieler.
Aber du hast es gerade noch mal erwähnt, er ist kein 27 mehr, er ist 42. Da habe ich jetzt auch noch mal gerade nachgucken müssen, wie alt er ist. Und das hat mich dann, ja, dann auch ein ganz kleines bisschen erschrocken. Er sieht halt wirklich noch jünger aus. Aber Neil Robertson, 42, und jetzt habe ich noch mal seine Titelgalerie mir angeguckt. Er hat dreimal die UK Championship gewonnen, zweimal das Masters, die Weltmeisterschaft hat er gewonnen. Zweimal die Tour Championships, also er hat ja wirklich alles erreicht und nicht jeder ist so wie John Higgins, Mark Williams oder Ronnie O'Sullivan, der dann einfach immer noch die intrinsische Motivation hat. Vielleicht ist ja die Motivation so ein kleines bisschen weg und das will ich ihm überhaupt nicht vorwerfen, aber es ist halt wirklich etwas, wo man sagen muss, dass die Ergebnisse stimmen einfach seit geraumer Zeit jetzt schon nicht mehr.
Ja, vielleicht kommt er ja dann auch zu dem gleichen Schluss und sagt sich dann eben mit, weiß ich nicht, 45, 46, okay, das war's jetzt. Ich gehe jetzt nach Australien wieder oder was auch immer. Der hat Kinder, der hat eine wunderbare Familie, der hat in seiner Karriere alles erreicht. Also warum auch nicht? Ich kann mir wirklich bei ihm auch nicht vorstellen, dass er jetzt weiterspielt bis zum Ultimo, wie jetzt eben Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams, die ja auch immer noch in den Top 16 rumschwirren. Also selbst die müssen ja noch nicht an Karrieren denken. Aber egal, was er macht, er hat alles richtig gemacht bisher oder vieles richtig gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Spielanlage, das Vermögen dazu, wieder zurückzukommen in die Top 16 und vor allem auch wieder um Titel mitzuspielen, das hat er absolut noch. Und da muss einfach wieder Selbstvertrauen her. Und das muss mit passablen Leistungen über einen längeren Zeitraum dann eben passieren und dann sehen wir den Robertson auch wieder, hoffe ich.
Ein Spieler, der vor der WM gesagt hat, ja, er weiß noch nicht, ob er weiterspielt, der hat hier die ersten zwei Runden richtig gut gespielt, Max Helby. In der ersten Runde gegen Wang Jinbo 5-3, vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen Anlaufschwierigkeiten, jetzt in der zweiten Runde, aber gegen Aaron Hill mit 5-0. Ist die Freude wieder zurück, frage ich mich.
Ja, ob die Freude bei Max Helby zurück ist, das wissen wir noch nicht so 100%, aber zumindest die Spielfreude ist wieder ein Stück da und die Freude bei seinen Fans, die wird da sein. Also wenn man jemanden aus der Arena schickt, der dann heute insgesamt gerade mal 20 Punkte mitkriegt, dann ist es schon ordentlich. Also das war eine fantastische Leistung von Mark Selby. Du hast es gesagt, in seinem ersten Match im Heldover von gestern, das war noch so ein bisschen rumpelig, sagen wir es mal. Also gegen Wildcard-Spieler ist es ja immer schwierig anzutreten, weil die ja, Zitat, wie man so schön sagt, keinen Druck haben. Da hat er dann 3 Frames in Folge verloren, nachdem er eigentlich einen sehr guten Start hatte. Und es lief dann so ein bisschen Gefahr, dass ihm das Match entgleitet, dass es nicht passiert. Und heute gegen Aaron Hill einfach nur richtig gut. 2 Centuries, 2 weitere hohe Breaks, überhaupt nichts anbrennen lassen. Wie gesagt, Aaron Hill gerade mal mit 20 Punkten insgesamt. Also es wäre wahrscheinlich die Leistung des Tages gewesen, wenn da nicht dieser Sean Murphy, der da auch noch gespielt hat, gewesen wäre. Also wirklich sehr guter Auftritt von Mark Selby, den er ja auch braucht, um in der Weltrangliste Anschluss zu halten an die absolute Topspitze. Aber das ist als Fan von Mark Selby jetzt gar nicht so richtig das, um was es geht. Denn da er angedroht hat, eventuell seine Karriere zu beenden, ist jetzt jedes Spiel, in dem man Mark Selby sieht, einfach nur schon mal ein bisschen Balsam für die Seele. Und dann jeder Sieg vielleicht nochmal Motivation auch für Selby selber. Mach bitte weiter.
Mark, Sean Murphy, der macht weiter. Und du hast ihn gerade erwähnt, die Leistung des Tages. Wenn er gut drauf ist, dann fängt er ja schon fast unerträglich an zu tänzeln um den Tisch. Dann lächelt er, dann hat er Brust raus, Rücken durchgedrückt. Und so ein Tag war das am heutigen Tag gegen Jamie Clark.
Ich sehe das schon, ne? Morgen gegen Dominic Dale 3-5 raus oder so, ein grauenhaftes 7-Stunden-Duell.
Maximal 30er Break hat er da gespielt.
Es kann nicht anders kommen eigentlich. Also das war eine blitzsaubere Leistung. Jamie Clark kann man zugute halten, er war besser als Aaron Hill, hat 8 Punkte mehr gemacht. Und Sean Murphy, der hat quasi aus jeder Chance, die er bekam, ein hohes Break reingeballert. 103 im ersten Frame, 76, 100, 84, 128. Da hat er mal im fünften Frame dann tatsächlich 2 Chancen gebraucht. Aus der ersten roten wurde dann nichts. Ganz Sean Murphy-like, da dachten alle, es gibt jetzt ein Riesen-Comeback. Nein, also das war ein wahnwitzig guter Auftritt. Sensational, wie es WST ja selber getwittert hat. Das Problem ist bei Sean Murphy ja immer, der spielt öfter dann mal so genial fantastische Matches und zeigt dann eben einen Tag später nicht unbedingt die beste Leistung. Also da bin ich gespannt, wie das weitergeht, ob er das bestätigen kann. Gerade Dominic Dale morgen, das ist so ein Spieler, der mit allen Wassern gewaschen ist. Also das könnte nochmal eine gehörige Portion schwieriger werden. Aber das heute, das war einfach eine gute Stunde Snooker, einfach nur zum Genießen, was er da gespielt hat.
Ja, Dominic Dale wird wahrscheinlich einen Teufel tun, ihn so spielen zu lassen. Da muss dann zwischendurch ein bisschen das Zerstörer-Snooker ran. Mal gucken, ob er dazu kommt und ob Sean Murphy dann nochmal die gleiche Spielfreude und die gleiche Extraklasse liefert, wie dann an einem heutigen Tag. Auch Ronnie O'Sullivan ist gut gestartet in seine ersten beiden Matches, beziehungsweise in dieses Turnier. Das erste Match hat er mit 5-0 gewonnen. Das ist innerhalb auch dann von etwas mehr als einer Stunde beendet gewesen. Ihm sind allerdings auch die Chancen quasi hingelegt worden, als hätte er das selber hinlegen dürfen, die Weiße. Und heute musste er ein kleines bisschen mehr kämpfen gegen Bulcho Revish, der hier einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat, 2-5 verloren hat, aber sich überhaupt nicht schämen muss. Das war ein richtig, richtig guter Auftritt gegen einen der ganz Großen, wahrscheinlich den Größten.
Das war es absolut, aber was man auch mal gucken muss, ist, hat Ronnie O'Sullivan schon mal 10 Frames in Folge gewonnen, ohne ein Century zu spielen. Auch das ist ja nicht so häufig, also noch kein...
Aber er hat jeden Frame, den er gewonnen hat, mindestens 50 gespielt.
Heute ja.
Gestern auch.
Gestern auch, also er hat mindestens 50 Punkte gehabt, ja, aber ob da jedes Mal ein 50-Plus-Break bei war...
Nee, war es nicht, Entschuldigung.
Wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
War es nicht.
Er hat das souverän und solide dann letztendlich runtergebracht, gerade gestern gegen Wang Yishen. Bulcho Revish hat mir heute sehr gut gefallen. Der ist durchaus angstbefreit aufgetreten, hat richtig gute Ansätze gehabt, hat Ronnie O'Sullivan ja im ersten Frame gleich mal eine 70 um die Ohren geballert. Aber das Problem war natürlich beim Ungarn, er brauchte immer mal so 2-3 Chancen, die ihm Ronnie O'Sullivan dann eben ab und zu mal gegeben hat, wie in den Frames 1 und 5, aber in den meisten Fällen dann eben nicht. Und ziemlich schnell kam dann eben auch der Fehler vom Ungar, der nicht allzu viel von Safeties gehalten hat heute. Also da muss er vielleicht noch ein bisschen abgekochter und abgezockter werden, was so das, die taktische Klasse angeht. Aber alles in allem war das ein sehr guter Auftritt. Also da gibt es Spieler, die in ihrem ersten Match gegen Ronnie Sullivan schon ganz anders untergegangen sind. Das ist er auf keinen Fall. Und ich glaube, Ronnie Sullivan hat ihn auch sehr gelobt nach dem Match. Also hat ihm da nochmal irgendwie so ein Gut gemacht oder irgendwas hingerufen. Das war schon ordentlich. Alles in allem, Ronnie Sullivan bisher noch nicht ganz so groß gefordert. Vielleicht wird das ja dann was gegen Yuan Zijun. Wir bekommen ja dann nicht das Duell gegen Neil Robertson, auf das ich mich sehr gefreut hätte. Gerade vor dem Publikum. In China ist es ja dann auch nochmal was Besonderes, wobei es jetzt auch noch nicht das größte Publikum ist diese Woche. Auch so ein leidiges Thema, aber da können wir dann vielleicht Ende der Woche eher ein Fazit ziehen. Insgesamt guter Auftritt von Ronnie O'Sullivan, dem ja sowieso das Spielen in China liegt. Also der wird die Woche sicherlich um den Titel mitspielen.
Und dann, wo wir schon Mark Williams und Ronnie O'Sullivan angesprochen haben, da müssen wir natürlich auch über John Higgins sprechen. Der hat gestern seine zweite Runde verloren gegen Sunny Akani mit 4-5. Und man muss auch sagen, das war eher nicht so richtig gut anzugucken.
Nee, nicht so wirklich. Also auch Mark Williams war jetzt nicht so überragend unterwegs gegen Mark Davis. Also das hätte auch anders ausgehen können. Sehr viele Fehler vom Waliser, aber auch sehr viele gute Breaks. Hat sein Match ja auch mit dem Century beendet. Aber bei John Higgins wollte nicht so richtig Spielfluss aufkommen. Der hat zwar auch eine 72 gespielt zwischendrin, aber das war auch nicht so unbedingt wunderbarer Snooker. Also es war eher wieder so ein John Higgins-Moment, als er schon 61 Punkte hinten lag und dann eben seine 72er Clearance rausgeballert hat. Wie das eben nur John Higgins kann mit diesen Clearances auf dem Snookertisch, das kann er dann eben auch noch nachts um 3 und mit seinem C-Spiel. Aber insgesamt hat das dann eben nicht ausgereicht. Sunny Akani gefällt mir unglaublich gut, seitdem der zurück ist auf der Tour. Also hatte ich ehrlicherweise nicht mit gerechnet. Der war ja jetzt doch zwei, drei Jahre eigentlich fast komplett verschwunden und hat sich ja jetzt aus dem Nichts qualifiziert für die Tour auf der asiatischen Q-School. Und der hat diese Saison noch kein Match verloren. Gut, nur ist die Saison jetzt noch nicht allzu lang, aber und er hat die Championship League nicht mitgespielt. Aber der hat schon gute Namen geschlagen. Der hat in den Qualis Fan Zhengyi, Tom Ford, Daniel Womersley und eben jetzt auch John Higgins in Jian geschlagen. Also durchaus gute Namen, die er da rausgenommen hat. Also was der Thailänder da macht, gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Nächster Gegner für ihn ja dann Jimmy Robertson und John Higgins. Ja, der hat ein bisschen was zu tun. Denn damit rückt das Ereignis dann doch näher, was er ja zur Weltmeisterschaft nochmal verhindern konnte. Nämlich, dass er aus den Top 16 rausfallen wird. Wird jetzt wahrscheinlich in Jian noch nicht passieren, aber spätestens mit Saudi-Arabien könnte es dann soweit sein.
Weitere Ergebnisse, die wir gestern und heute dann auch erlebt haben. Xu Xi hat gegen Alfie Burton gewonnen mit 5-4, nachdem Christian auf Twitter dann auch gebracht hat, Mensch, kann Alfie Burton jetzt Snooker spielen? Zack, hat er das Match verloren. Graeme Dott gewinnt gegen Zhang Anda mit 5-2. Hossein Bafai gegen Dylan Emery mit 5-3. Auch Kyron Wilson und Ricky Walden sind weiter. Kyron Wilson gegen Zhu Jiang und Ricky Walden gegen Anthony McGill auch mit 5-3. Zhu Yulong ist ausgeschieden gegen Tapchaya Uno, ein weiterer Thailänder, der in die zweite Runde eingezogen ist. Judd Trump hatte keine Mühe gestern gegen Mahai Long mit 5-0. Und dann können wir noch sagen, Joe Perry ist ausgeschieden, allerdings gegen Jack Lisowski mit 5-2. Und gibt es sonst noch ein Ergebnis, was dich vom Sattel aus dem Sattel hat gehen lassen?
Ja, also das beste Match bisher war zwischen Joe Connor und Matthew Selt. Die beiden haben für ihre 8 Frames so lange gebraucht, dass sie vom Tisch gezwungen werden mussten und dann abends weitergespielt haben. Das war bisher, glaube ich, mit das grauenhafteste Duell dieses Turniers. Und das Schlimme ist, Matthew Selt hat sich am Ende auch durchgesetzt. Also Joe Connor, ach Mensch, da muss ein bisschen mehr kommen hier als Joe Connor Fanboy, wie ich es ja inzwischen bin. Muss da einfach ein bisschen mehr kommen. Ein bisschen überrascht war ich tatsächlich vom Aus von Tom Ford, der sang- und klanglos gegen Gong Zhengji mit 1-5 rausgegangen ist. Nicht mal ein 30er-Break ist dem Tom Ford da gelungen in dem Match. Also das war ein unfassbar schwacher Auftritt. Dafür hätte er jetzt wirklich nicht nach China fliegen müssen. Und ansonsten bin ich durchaus überrascht, wie gut das Turnier dann tatsächlich läuft. Wir haben die ersten 2 Tage unglaublich viel Snooker gehabt, aber das Turnier fühlt sich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, irgendwie immer noch befremdlich an. Keinerlei TV-Übertragung, nur ein Tisch, der im Stream furchtbar. Dann auch mal wieder leider mehr quadratisch als wirklich wie ein Snookertisch ja. aussieht. Es fühlt sich immer noch nicht so richtig wie wirkliches Turniersnooker an.
Nee, und wenn man sagt, dass man die Tour so viel größer macht und mit so viel mehr Geld ausgestattet hat und so, dann ist so eine Übertragung von Matchroom nur mit einem einzigen Tisch, das ist ungenügend. Das möchte ich einfach mal in aller Deutlichkeit sagen.
Das ist es absolut und ich hoffe, dass man dann auch die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass es zu kurzfristig war oder ich weiß es nicht. Eigentlich war das Turnier in Xi'an jetzt auch relativ lange schon angekündigt, also da hätte man deutlich mehr machen können. Vor allem, da ja so viel Snooker geboten wird, dass man dann täglich nur zwei oder im Falle von gestern dann drei Matches sehen kann. Das ist wirklich ein bisschen unter Par, also kann man nicht anders sagen.
Über Par ist das. Unter Par ist gut.
Stimmt. Über Par. Deutlich. Double Bogey.
Ja, das ist ein Triple Bogey gewesen. Wir werden in den nächsten Tagen wieder über Snooker sprechen, über Golf. Da von Golf haben wir keine Ahnung. Das werden wir allerdings weiter in diesem Turnier hier beobachten.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.